Wir wollen beten. Vater, du hast Licht in diese Welt gebracht. Und doch ist noch so viel dunkel. Dunkel dort, wo Krieg ist und Hunger. Dunkel auch dort, wo Menschen bangen, wenn die Erde zittert. Dunkel bei unseren Kranken und Alten, aber auch viel dunkel in uns selber. Herr, und so bitten wir dich, dass doch ein Schein dieses Lichtes auch in uns fällt. Dass wir wieder sehen können, den Weg, damit wir nicht stolpern und fallen. Herr, wir sind auf dein Licht angewiesen. Schenke es uns durch dein Wort. Amen. In unserer Glaubensschule, beziehungsweise in unserer Betrachtung der Abrahams Geschichten, kommen wir heute an die nicht unbekannte Geschichte 1. Mose 18. Abraham in Mamre, das sind die Verse 1 bis 15. Ich lese. Und der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm, und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet, danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und Menge drei Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht? Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so. Du hast gelacht. Amen. Den Abend haben wir überschrieben, und so kann man es auch auf unserer Karte oder im Gemeindebrief lesen: Warten lernen. Aber ich weiß nicht, ob das die ganze Mitte trifft. Das Thema muss eigentlich heißen: Lachen lernen. Als ich im letzten Sommer diese Reihe konzipierte, die Texte durchlas und mir die Themen heraussuchte, da hatte ich anscheinend nichts zu lachen. Da war mir nicht zum Lachen zumute. Und ich erinnerte mich jetzt an meinen alten Klassenlehrer, von dem ich ja immer, man erzählt ja, wenn man älter wird, immer wieder von seinen früheren Klassenlehrern. Das ist ein Zeichen, dass man auf die 80 zugeht. Und der hat Lauber geheißen und wir ja immer gesagt haben, Herr Lauber, bei Ihnen wird man Dauber. Deshalb vergisst man den auch gar nie. Und das war ein ganz komischer Kauz. Und deshalb brachen wir auch immer wieder in unglaubliches Lachen aus. Und dann, mindestens so 2-3 Mal die Woche, schrie er dann in die Klasse, wenn wir wieder für ihn unmotiviert lachten, hier gibt's doch nichts zu lachen. Hier gibt's doch nichts zu lachen. So sehe ich ihn noch stehen. Und dieser Satz, den hört man und der stimmt eigentlich. Wo gibt's denn noch eigentlich etwas zu lachen? Hier gibt's doch nichts zu lachen. In der Schule nicht. Die Winterferien sind vorbei. Die Skiferien im Februar sind gestrichen. Die Osterferien sind noch elendweit. Hier gibt's doch nichts zu lachen. Und im Beruf, wenn nun die Rezession voll durchschlägt und man mit Menschen in Berührung kommt, von denen man nie geglaubt hätte. Leute, die 5-6 Jahre jünger sind, als man selber ist. Und die sagen, ich bin in den Vorruhestand versetzt worden. 55, was soll ich eigentlich tun? Hier gibt's wirklich nichts zu lachen. Und wie viele werden in diesem Jahr bei der Kündigung ihrer guten Anstellungen, wie viele werden nichts mehr zu lachen haben? Hier gibt's doch nichts zu lachen. Und in der Familie, im Jahr der Familie, gibt's dort noch was zu lachen? Einer sagte mir, die Ansichten zwischen unseren jungen Leuten und uns Eltern in allen Fragen, ob Kleider, ob Musik, ob Essen, ob Freizeitgestaltung, geht immer weiter auseinander. Wir haben nicht einen einzigen Nenner mehr. In der Familie gibt's doch nichts zu lachen. Liebe Freunde, nicht umsonst forderte eine Illustrierte, lacht mehr, Zeitgenossen. Die Zeitung untersucht mit tierischem Ernst und deutscher Gründlichkeit, dass das Lachen das Lebensgefühl steigere, den Brustkorb dehne und die Atmung günstig beeinflusse. Der Leser lernt, dass zum Lächeln nur 13 Gesichtsmuskeln, aber zum Stirnrunzeln 50 Gesichtsmuskeln zu bewältigen seien. Deshalb lacht mehr, Zeitgenossen. Aber solche Aufrufe sind ja zum Weinen, wenn das Lachen im Trimdich-Bereich beheimatet wird. Trotzdem, trotz allem und trotz dem Gesagten, liebe Freunde, es gibt etwas zu lachen. Weit über jedem lauten und widerlichen oder gar schmutzigen Gelächter. Dieser Abschnitt gibt zum Lachen Anlass, zum lösenden und befreienden und erlösenden Lachen der Kinder Gottes, das ganz leise, kaum hörbar oder oft genug ganz stumm ist. Es gibt etwas zu lachen. Bei der Erscheinung, bei der Bewirtung, bei der Verheißung und bei der Erfüllung. Dort will ich Sie mitnehmen, hinein in diese Geschichte. Es gibt etwas zu lachen bei der Erscheinung. Sagen wir, beim Besuch. Von einem Besuch wird berichtet. Ein Besuch ist ja nicht immer zum Lachen. Zum Beispiel ein Arztbesuch. Wenn der kommt, weil das Fieber über 39 Grad gestiegen ist und nach 2 Tagen nicht heruntergeht und man dann schließlich einen Arzt ruft, wenn der kommt, dann ist einem wahrlich nicht zum Lachen. Oder beim Pfarrer, beim Normalpfarrer, der Dekansbesuch, den gibt's an der Stiftskirche nicht, weil hier ein Prälat ist. Aber alle Kollegen werden besucht vom Dekan in regelmäßigen Abständen. Der sitzt plötzlich in der Predigt unten mit seinem Notizblock und schreibt mit. Ist für viele nicht angenehm. Sie fragen sich, was denkt er jetzt? Bin ich Dekanabilis? Bin ich reif könnte ich Dekan werden? Oder sagt er, ich soll mich auch in den vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen? Sehen Sie, es ist nicht angenehm, wenn solche Leute kommen und da einen prüfen. Oder auch ein Tantenbesuch ist nicht unbedingt zum Lachen, wenn sie vorher schreibt, dass sie mindestens 6 Wochen Zeit hätte, um uns zu beglücken. Sehen Sie, das sind lauter Dinge. Aber hier ist von einem ganz anderen Besuch die Rede. Nämlich von einem Männerbesuch. Und zwar zu einer außerordentlich schwierigen Zeit. Man weiß ja heute nicht mehr recht, wann man Besuch machen soll. Morgens ist ungeschickt, früher war die Zeit zwischen 11 und 1, aber da, wenn die Leute daheim sind, kochen sie und abends machen sie nicht mehr auf. Damals kamen der Besuch mittags um 12. Punkt 12 Uhr. Mittags, wo der Beduine in der Hitze nicht glockenwach, sondern hundemüde ist. Der Mann hier macht auch ein Mittagsschläfchen. Wer will das schon einem 100-Jährigen verwehren? Der Mann hier, der macht ein Nickerchen. Gott hat nichts gegen Nickerchen, wenn es nicht gerade mitten in der Bibelstunde ist. Abraham hält Siesta. Das ist hier. Ganz Abraham hält Siesta. Es ist ein wunderschön friedliches Bild, das hier gezeichnet wird. Ein Hain, ein Baum, ein Zelt. Wenn ich Maler wäre, ich könnte mir das wunderschön vorstellen. Und ein Ausleger, ein tiefsinniger Ausleger, schreibt auch gleich beim ersten Vers eine eigentümliche Mischung von Erdgeruch und Himmelsluft, wie auf dem Hirtenfeld und im Stall von Bethlehem. Wie der auf die Folgerung kommt, weiß ich noch nicht, aber eine Mischung ist schon auf dem Bilde drauf. Und dann, in dieser Ruhe, während des Siesta, da donnert es nicht, da blitzt es nicht, da schreit es nicht, da bebt auch nicht die Erde. Es ist nicht wie bei der Zauberflöte, wenn die Königin der Nacht plötzlich als unwahrscheinliche Lichtgestalt am dunklen Horizont auftaucht. 3 Männer kommen daher. Wanderer, Händler, Hirten, wer weiß es? Abraham weiß gleich gar nicht, er bemerkt sie nicht einmal, er hält ja Siesta. Erst als er durch irgendein Geräusch die Augen aufmacht, stehen sie da in ganz bestimmter Entfernung. Er reibt sich seine Augen, tatsächlich 3? Oder ist's doch nur einer? Sticht einer heraus? Ist einer Nummer 1 und der andere der dritte? Die Unsicherheit des Abrahams spiegelt sich im Text. Das ist keine Erfindung von mir. Wenn Sie genau lesen, 3 kommen, 3 nehmen das Gastmahl ein, 3 erkundigen sich nach Sarah und Abraham und Abraham selbst redet in der Einzahl. Er spricht von Herr. Und ab Vers 10 spricht er immer nur einer, der in Vers 13 deutlich der Herr genannt wird. Und schließlich brechen wieder alle 3 in Richtung Sodom auf, aber Abraham bleibt nur vor einem stehen. Das ist doch zum Lachen. 3 oder 1 oder 1 oder 3. Abraham, möchte man sagen, Abraham, ich glaube, du brauchst eine Brille. Geh zu Vielmann, -2 sollten die Gläser schon haben, damit du wieder klar auf die Zahlen kommst. Über allem Wechsel von Singular und Plural liegt ein Geheimnis. Denn Bibelschriftsteller sind ja nicht Zweitklässler, die bei einem Aufsatz oder einem Bericht von einer Form in die andere rutschen. Es ist ein Geheimnis. Welches? Es sind nicht nur 3 Männer. Es ist ein Gott. Die Deutung der Dreiheit der Besucher auf die Dreieinigkeit, auf die Trinität Gottes, findet sich schon sehr früh bei den Kirchenlehrern und ganz besonders auch bei Martin Luther. Für ihn ist diese Stelle ein deutlicher Hinweis, dass ein Gott sei, in 3 Personen geteilt. Sintemal, und so wörtlich, Abraham ihrer drei siehet und nur einen anbetet. Klar, jetzt wissen wir es auch. Gott kommt zu Besuch. Gott auf Besuch. Das ist die Erscheinung. Er hat den Abraham nicht vergessen. Gott hat sich nicht von seinen Leuten verabschiedet. Gott kommt und schweiget nicht. Es ist fast hier wie eine Auslegung des Wortes, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Der schläft und plötzlich steht der Herr vor ihm. Das ist zum Lachen. Und weil's zum rechten Lachen auch immer ein paar Tränen gehören, finden wir in diesem Vers auch das andere. Gott kommt auf Besuch, aber er kommt inkognito. Er kommt nicht so, dass man sofort ablesen könnte, das ist eben Gott. Hier sind es drei Wanderer. Später ist es ein Kind in der Krippe. Und wieder später ist es irgendein Prediger, der durchs Land geht. Und wieder später ist es der Gärtner am Grabe. Und wieder später ist es ein Wanderer bei Emmaus. Liebe Freunde, Gott tritt nicht so auf, dass man ihn so erkennen könnte. Das ist, was uns oft traurig stimmt. Wir sehen ihn nicht. Wir erleben ihn nicht direkt. Er kommt auch zu uns inkognito. Er kommt zu uns nicht in der Gestalt von drei Wanderern. Er kommt zu uns in der Gestalt des Wortes. Und so wie Abraham hätte sagen können, was sind das für drei Männer, so könnten wir sagen, was sind das für Worte, die uns an solch einem Abend vorgelegt werden. Der Glaube öffnet Augen für die Erscheinung, öffnet Augen für den Besuch. Und Abraham weiß auf einmal, nicht drei Männer, ein Gott. Nicht 150 Worte, sondern ein Gott, der an diesem Abend mir begegnen will. Dieser Gott, der mich anzuschweigen scheint. Ein Gott, der mir nicht begegnet, der plötzlich steht vor mir. Er kommt zu mir auf Besuch. Er tritt vor unsere Seele. Gott ist da. Einmal werden wir ihn sehen. Einmal dann, wenn er wiederkommen wird. Aber in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft haben wir Gott nur als Wanderer, als Kind, als Wort. Also, es gibt etwas zu lachen bei der Erscheinung, wenn der aus seinem Schläfchen aufwacht. Zweitens, bei der Bewirtung. Siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und dann geht's weiter. Und als er sie sah, müssten wir denken, da geht's weiter, da dachte er bei sich, muss das unbedingt mittags um 12 Uhr sein, wenn ich gerade mein Päuschen einlege. Könnte der nicht wie anständige Leute um 17 Uhr kommen, wenn ich einfach für Besuche eingestellt bin? Oder könnte er nicht sagen, muss das unbedingt jetzt in meinem Zelte sein, könnte das nicht drüben bei meinem Kollegen in seinem schönen Rundzelt sein, der hat mehr Platz als ich? Oder müsste das gleich eine Einladung sein? Könnte nicht ein freundliches Grüßen und ein Hallo sagen völlig genügen? Und als er sie sah, da spult er ein Programm der Gastfreundschaft ab, das uns Mitteleuropäern das Hören und Sehen vergeht. Ein unglaubliches Programm einer Gastfreundschaft. Und zwar in 7 Punkten. Erstens, er lief ihnen entgegen. Hier ist das Wort benutzt von nicht gemütlich gehen, nicht mit dem Stock heranschleichen. Der alte Mann, 100 Jahre, fuselt los. Und dies direkt nach dem Schlaf. Zweitens, er verneigt sich vor wildfremden Gestalten, die da plötzlich in der Landschaft auftauchen. Er mustert sie nicht kritisch, er schaut nicht skeptisch, er verneigt sich wie vor Königen. Drittens, er bittet herzlich, geht nicht an deinem Knecht vorüber. Viertens, er bietet an in bescheidener Untertreibung Fußwaschen, Schatten und ein Häppchen Brot. Fünftens, er eilt ins Zelt und kommandiert aus 3 Maß Feinmehl. Man überlege, ich habe nachgeschaut. 3 Maß Feinmehl sind 22 Pfund Mehl. Also pro Nase 7 Pfund. Ja, das muss aber genügen, was? Aus 3 Maß Feinmehl auf heißen Steinen Fladenbrot zu backen. Sechstens, er läuft auf die Weide und packt ein zartes Kälblein, zerrt es zum Knecht und das Messer. Siebtens, er bleibt daneben stehen, der alte Mann. Er fespert nicht mit, sondern spielt den Kellner. Er schenkt ein, schöpft ein und legt vor. Liebe Freunde, wem bei solcher Generalmobilmachung des Hausstandes nicht das Herz lacht? Dem allenfalls kann noch Martha im Neuen Testament, die Schwester Maria, als Jesus zu Besuch kommt, kann noch allenfalls das Wasser reichen. Einer schreibt dazu, es ist die Eile, die dem anderen dient. Die Eile kennen wir schon überhaupt nicht mehr. Wir kennen Eile, wenn es uns pressiert und wir was zu erledigen haben. Es ist die Eile, die dem anderen dient. Abraham stellt alles andere hinten an und spielt den Wirt. Hebräer hat es ja ausgelegt, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und wir sind schon gefragt an solch einer Stelle, wo ist eigentlich unsere Gastlichkeit? Man fragt sich selber, wo ist denn unsere Gastlichkeit in unseren Häusern überhaupt geblieben? Zugegeben, die meisten haben ja schon gar keinen Platz mehr. Die 2,5 Zimmerwohnung auf 25 Quadratmetern, da hat man keinen Platz mehr für Gäste überhaupt. Und wenn dann einer kommt zu Besuch, dann wird eigentlich in immer seltenen Fällen auch noch der Fernseher ausgemacht. Und wenn man sich nach der Gesundheit erkundigt, dann schielt die Person immer einem haarscharf an einem vorbei, weil sie ja gerade die letzte Sendung der Trombus sehen muss oder die triumphale Rückkehr Thomas Gottschalks zum Wetten, dass. Und dann sitzt sie daneben, man schaltet schon gar nicht mehr aus. Wo bleibt denn eigentlich unsere Gastlichkeit? Und auch dieser volle Tisch muss imponieren. Brot und Fleisch, die Menge. Wir denken, die 3 übrig gebliebenen Spekulatius vom ersten Advent, die reichen eigentlich auch noch. Sehen Sie, natürlich haben die auch damals nicht pro Nase 7 Pfund Mehl verspeist. Aber diese Leute freuten sich wie bei uns früher, wenn Gäste da waren und wir dann frühzeitig ins Bett geschickt wurden. Dann beim erste Frage morgens am Aufstehen, Mama, was ist übrig geblieben? Wehe, wenn die alles weggegessen haben. Das war das Schönste, dass man was mitbekommen hat von dem, was man den Gästen auftischte. Und deshalb wurde mehr gemacht. Hier wurde deshalb so viel gebacken und gebraten und gekocht und gebrutzelt, weil dieser ganze Clan, dieser ganze Hausstand des Abrahams einen Anteil davon bekam und sie am anderen Tag an dieser Gastlichkeit sich freuten. Dieser Fuselnde, dieser Gastgebende, dieser Freigebige, dieser Bewirtende, dieser ausschöpfende Abraham ist doch geradezu zum Lachen. Dagegen noch einmal die Regel aus dem Kloster Altenberg, die mir uns geprägt hat. Ihr solltet schon gegen jedweden Gastfreundschaft üben. Doch wenn ein Gast länger als 3 Tage bei euch verweilet, so könnt ihr mit der Freundlichkeit langsam nachlassen. Wir halten uns an diese Regel oft schon nach 3 Stunden. Also Freunde, ja, bei der Bewirtung muss einem das Herz lachen. Und es wäre schön, sich selbst doch noch einmal in solch auch einer Stelle zu prüfen. Sind wir überhaupt noch gastlich? Überhaupt noch für andere da? Drittens, es gibt etwas zu lachen bei der Verheißung. Gottes Besuch ist keine harmlose Sache. Gottes Besuch ist nie eine harmlose Angelegenheit. kein Verwandtenbesüchlein oder Kaffeeklatsch. Unvermittelt wird hier gefragt von diesem Besuch: Abraham, wo ist deine Frau? Der Ton ist so ganz ähnlich wie der schon früher, wo es heißt: Adam, wo bist du? Oder der andere: Wo ist dein Bruder Abel? Wo ist dein Bruder Abel? Kein Wissen, ja. Und Abraham sitzt drinnen im Zelt. Und Abraham sagt: Drinnen im Zelt ist sie, drinnen im Zelt. Wo anders sollte sonst die Frau sein? Sie hatte damals überhaupt keine Möglichkeit. Sie konnte keinen Beruf nachgehen. Sie war innen im Zelt. Es war einer Frau verboten, bei einem Gastmahl zu erscheinen. Rabbi Schmuel sagt: Man lässt sich nicht von einer Frau bedienen. So kann man es auch sagen. Sind Sie froh, wenn Sie eine Frau haben, die Sie bedient? Aber nicht alles war gut, was damals war, sehen Sie. Aber merkwürdig, merkwürdig, dass diese Männer den Namen Sarah kennen und auch dazu noch ihre Not, nämlich dass sie kein Kind hat. Und nun sagen sie, eben diese Not soll ein Ende haben. In diesem Jahr soll Sarah ihr Kind bekommen. Alle Not und aller Schmerz, alles Elend ihres Lebens soll weggeblasen sein. Es scheint, als ging an dieser Stelle jetzt dem Abraham wirklich die verschlafenen Augen auf. Und er sieht und merkt, wer da eingekehrt ist, und er spricht nichts mehr. Ab jetzt ist Abraham stumm. Er tritt gleichsam als Statist nach hinten. Er hat nichts mehr zu sagen. Die eigentliche Adressatin steht hinter der Zeltplane und hört gespannt zu. Nun, sie wäre ja keine richtige Frau, wenn sie nicht mitgehört hätte. Neugierig war nicht nur der Schneider, sondern Abrahams Frau und sind die Männer auch. Nun, diese Verheißung, in einem Jahr wirst du deinen Sohn haben, die passt ja nicht zur Lebenssituation des Paares. Du wirst deinen Sohn bekommen. Das ist doch nun wirklich zum Lachen. Das ist nun wirklich zum Lachen. Sie hat ja früher das schon mal gehört und dann ist auch nicht eingetreten und jetzt wird's noch mal zu ernst gesagt. Das ist ja doch zum Lachen. Nicht so. Es heißt ja nicht, Sarah lacht und Abraham glaubt. Für beide ist diese Verheißung eine unwahrscheinliche Zumutung. Vielleicht ist im Lachen beides, und so habe ich es mir gedacht. Einmal das bittere Kichern des Zweifels und das amüsierte Schmunzeln eines beginnenden Vertrauens. Die Männer stellen Sarah wegen ihrem Lachen zur Rede. Warum lacht Sarah? Warum lachen wir, wenn Gott etwas verheißt? Warum ist das zum Lachen, wenn Gott Zusagen macht? Verstehen Sie? Das ist die eigentliche Szene. Die steht hinten, die hört: In einem Jahr sollst du ein Kind bekommen. Und das ist ihr zum Lachen. Liebe Freunde, und nun prüfen wir. So geht's uns auch. Sarah steht auf Tuchfühlung neben uns. Da hören wir die Verheißung: Ich bin bei dir alle Tage, alle Tage, auch die schlimmsten Tage. Glauben wir das? Wir haben schon einige Tage in diesem Jahr verlebt, aber ich kann es nicht glauben. Es ist eigentlich zum Lachen. Es ist zum Lachen. Und dann die Verheißung: Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Das ist die Verheißung, die sie hören, so wie Sarah. Und in ihn ist zum Lachen. Mein Name in der Hand Gottes. Glauben Sie das? Glauben Sie es wirklich? Und was mir immer noch viel mehr und viel mehr bewegt, wenn einem gesagt wird: Du wirst leben. Du wirst ewig leben, wenn du Jesus gehörst. Glaubst du das? Wenn du es glauben würdest, dann hättest du doch keine Angst vor der Krankheit. dann hättest du doch keine Angst vor der Diagnose, Krebs noch 6 Monate zu leben. Dann müssten wir doch keine Angst haben vor dem Abscheiden, wenn wir wüssten, das ist der Durchgang zum Leben. Die meisten Verheißungen, eigentlich alle, sind uns letztlich zum Lachen. Unglaublich. Und die Männer sagen, da gibt's doch nichts zu lachen. Und dann jener Satz, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ist etwas zu wunderbar für den Herrn? Das ist ein Rettungswort. Und dieses Rettungswort ruht wie ein Edelstein in kostbarer Verfassung, hat der große Ausleger von Rath gesagt. Dieses Rettungswort ruht wie ein Edelstein in kostbarer Fassung. Der tiefste Grund unseres Unglaubens ist der Zweifel an Gott. Seine Verheißungen wirken auf uns, auch wenn wir vorne sagen, wir glauben, wirken auf uns wie Märchen. Wie kann das zugehen? Dieses Rettungswort ist ein Denkspruch. Normalerweise kriegt man einen Denkspruch an der Konfirmation. Aber Gott gibt uns nicht nur einen Denkspruch zu bedenken, sondern er gibt uns immer wieder Denksprüche. An diesem Abend erhalten Sie wieder einen Denkspruch, den Sie mitzunehmen haben, den Sie in Ihre Bibel hineinzulegen haben, den Sie zu meditieren und zu glauben haben. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Liebe Freunde, dieses Wort sagt nicht, dass Gott alles Mögliche und Unmögliche machen kann. Zum Beispiel einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er ihn selber nicht mehr lupfen kann. Es geht hier nicht um Spielerei, aber auch nicht um Zauberei. Es geht auch nicht um eine abstrakte Omnipotenz, um eine abstrakte Allmacht Gottes, sondern es geht um Gottes Macht im Sinne der Verheißung, für Menschen und an Menschen tätig zu werden, gegen den Augenschein eines vergehenden oder vergangenen Lebens. Wenn von menschlicher Seite her alles schon gelaufen ist, dann ist von Gott her noch alles offen, liebe Freunde. Wenn von unserer Sicht aus alles schon gelaufen ist, ist von Gott her alles noch offen. So denkt nämlich Paulus, der diese Stelle auch ausgelegt hat in Römer 4 und der diese Verheißung an Sarah und Abraham mit einer Totenauferweckung vergleicht. Nun nehmen Sie noch einmal gleichsam als Exempel. Nehmen Sie eine einzige Sache in Ihrem Leben. Eine Sache, die für Sie schmerzlich ist, weil Sie meinen, dass diese Sache eben so gelaufen ist. Es ist Ihr Schmerz, dass es so gelaufen ist. Und wenn Sie jetzt diese Sache kennen und wenn Sie sich an diese Sache erinnern, dann sage ich Ihnen dagegen, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Glauben Sie es, dass der Herr nicht ändern kann? Wenn Sie das sagen können, dass dem Herrn trotzdem es möglich ist, dann haben Sie den Glauben gelernt in der Glaubensschule Abrahams. Sarah streitet ab, dass sie gelacht hat. Ich habe nicht gelacht. Ein Zeichen, sie ist innerlich zerrissen. Sie ist innerlich zerrissen bis zum Tag der Geburt. Und jetzt dieser Vorgriff zum vierten. Es gibt etwas zu erlachen bei der Erfüllung. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich dort, wo wir nur Unmöglichkeit sehen. Isaac wird geboren. Der Isaac wird geboren. Und an der Übersetzung von Isaac kann man sehen, dass das Lachen viele Nuancen hat. Isaac kann heißen, er lacht, der Vater, oder es lacht, das Kind, oder sie lacht, die Mutter, oder die Leute lachen, und Gott lacht, Isaac. Das Lachen ist im Wortstamm des Isaac so eingegraben, dass niemand es vergessen kann, was für unglaubliche Geschichten Gott macht. Es ist so tief in diesem Wort eingegraben, dass Gott unglaubliche Geschichten auch in ihrer Lebensgeschichte machen kann. Zum Schluss. denen wird das Lachen vergehen, sagt die Angst. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das sagt die Schadenfreude. Sarahs Lachen ist weit, weit darüber. Bei ihr klingt schon das dann an, was im Psalm steht. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Unmögliches möglich gemacht. Sollte es die Möglichkeit geben, wir brauchen sie dann nicht mehr, aber sollte es geben, dass wir uns in der Ewigkeit noch einmal treffen könnten und wir uns dann wieder begegnen können und darüber austauschen, über diesen Denkspruch. Ich bin der festen Gewissheit, dass auch sie dann sagen werden, der Herr hat bei mir Unmögliches möglich gemacht. Amen. Und jetzt lassen Sie uns miteinander singen. Vom Lied 250. Lied 250, die Verse 9 und 13. 250, 9 und 13. Wir wollen beten. Herr, schreibe du diesen Denkspruch in unser Herz mit deiner Hand, dass wir es glauben können. Dass wir damit leben und sterben und damit auferstehen. Du machst Unmögliches wahr. Gib diese Gewissheit unseren Kranken, die heute Abend leiden. Gib diese Gewissheit auch unseren Alten und Sterbenden. Gib uns diese Gewissheit für diese Welt, dass du auch hier nach deinem Plane es hinausführen willst. Wir legen dir unser Leben hin, unsere Familien, unsere Gemeinde, auch unsere Sorgen und Probleme. Geh du mit uns hinein in diese Nacht. Es ist Abend geworden. Herr, bleibe bei uns und segne uns. Amen. Kommen Sie gesund nach Hause, Gott befohlen und auf Wiedersehen.